Erkrankung an Typ-1-Diabetes ist wie ein Mantel, den man anziehen muss und den man nie mehr ablegt. Insulin kann man auch nicht durch Sport allein ersetzen. Sport und Bewegung ist aber für die Therapie extrem wichtig. Die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse arbeiten nicht mehr. Ich freue mich immer, wenn Sie mutig sind, weil den Mut brauchen Sie.
Herzlich willkommen zur 20. Folge des Diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Heute erwarten euch Jessica Habenicht und Annika Twehle, freie Mitarbeiterinnen des Deutschen Instituts für Sporternährung. Gemeinsam sprechen sie mit dem Experten Gerhard Schöpke über spannende Themen rund um Ernährung, Sport und Diabetes Typ 1.
Ja, herzlich willkommen zu der 20. Folge vom Diese Podcast. Und dafür haben wir auch einen besonderen Gast eingeladen. Gerhard Schöpke, schön, dass du da bist.
Hallo, ich grüße euch beide.
Du bist Experte auf dem Gebiet. Vielleicht magst du dich gerne mal vorstellen.
Ja, mein Name ist Gerhard Schöpke. Ich arbeite an der Uni-Kinderklinik in Gießen in der pädiatrischen Diabetesberatung. Und mein Job dort ist die Tätigkeit als Diabetesberater. Und wir betreuen dort in der Kinderklinik etwa 300 Familien und kümmern uns natürlich auch um die Informationen für die Familien, was ist wichtig bei Diabetes und unter anderem auch um das Thema Sport und Bewegung. Warum ist es wichtig?
Dankeschön. Ja, also in unserer heutigen Folge wird es also vorrangig auch um Diabetes Typ 1 im Kinder- und Jugendalter gehen und eben auch um die Vereinbarkeit mit dem Sport. Und ich würde sagen, dann starte ich direkt mit der ersten Frage rein. Also Gerhard, kannst du vielleicht einmal erklären, was ist überhaupt Diabetes Typ 1?
Der Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Bei den Kindern fehlt praktisch das Insulin. Die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse arbeiten nicht mehr. Und das bedeutet, man muss bei einer Typ 1-Erkrankung das Insulin, was der Körper nicht mehr selbst produziert, nicht mehr selbst herstellt, durch das Medikament Insulin ersetzen.
Genau, und was gibt es da für Möglichkeiten, das Insulin zu ersetzen?
Das Insulin kann nicht über Tabletten gegeben werden, weil das Insulin ist ein Hormon, ein Eiweiß. Das würde dann eben im Magen zerstört werden. Deshalb muss es gespritzt werden, das Insulin. Ist nach wie vor so. Es gibt zwar andere Ideen der Insulinverabreichung, aber momentan es muss injiziert werden, entweder mit Spritze, das ist wirklich oldschool, oder gang und gäbe ist der Insulinpen. Oder dann eben mit Hilfe von Technik über Insulinpumpensysteme.
Gibt es denn da Unterschiede bei der Behandlung von Kindern und Erwachsenen oder macht man das bei beiden mit dem gleichen System?
Man macht es im Prinzip über die gleichen Systeme, entweder über Pen oder über Insulinpumpe. Das ist normal, ja. Also wir sprechen immer noch über die Typ-1-Erkrankung, ja. Und Menschen mit einer Diabetes-Typ-1-Erkrankung, die brauchen das Insulin und das wird verabreicht über Insulinpens oder Insulinpumpe.
Ja, vielleicht kannst du auch kurz dann schon die Abgrenzung zu dem Typ 2 geben, weil beim Diabetes Typ 2, das ist ja keine Autoimmunerkrankung.
Ja, die Abgrenzung würde ich machen, dass der Typ 1 Diabetes pflichtiger Diabetes, also man muss Insulin als Medikament geben und der Typ 2 Diabetes ist gekennzeichnet durch eine Insulinresistenz, also der Körper selbst produziert Insulin. Das Insulin kann aber seine Funktion nicht mehr ausüben, aus verschiedensten Gründen. Und deshalb braucht es von außen Medikamente, die das ermöglichen. Das kann beim Typ 2, der Typ 2-Erkrankung bei den Menschen so sein, dass sie das über Tabletten regulieren den Glukosestoffwechsel oder aber auch, dass sie das Insulin benötigen.
Genau, neben dem Insulin gibt es ja noch weitere Therapiemöglichkeiten. Also die Ernährung spielt ja vor allem auch eine wichtige Rolle.
Bei Typ-2-Diabetes,
Ja.
ja, ist es die Ernährung und die Bewegung. Das ist so das Klassische, ja.
Genau, auf die Ernährung wollten wir jetzt im Speziellen nochmal eingehen. Genau, was müsste man da vielleicht als Diabetiker genau beachten?
Ich würde es abgrenzen, Typ 1, bei jemandem, der eine Diabetes-Typ-1-Erkrankung hat, der achtet primär auf die Kohlenhydratmenge. Weil die Kohlenhydratmenge und die Insulindosis müssen aufeinander abgestimmt sein. Deswegen ist zuerst im Fokus die Kohlenhydratmenge. Die Kinder und die Eltern lernen, welche Lebensmittel enthalten Kohlenhydrate und wie kann ich diese Kohlenhydrate in den Lebensmitteln abwiegen oder abschätzen. Bei jemandem, der eine Typ-2-Erkrankung hat, ist es in der Regel dafür, fokussiert man sich darauf zu achten, wie kann derjenige in der Regel abnehmen. Das bedeutet, ich habe eher eine fettreduzierte Ernährung oder guck auf den Gesamtenergiebedarf, so dass der sich vielleicht normalisiert, wenn der eben zu hoch wäre. Ja, das ist das Thema Ernährung.
Und du arbeitest jetzt ja auch mit Kindern und Jugendlichen. Das ist ja eine sehr heterogene Gruppe, würde ich sagen.
Das ist wohl richtig.
Also gibt es da auch Unterschiede dann in den verschiedenen Altersklassen, zum Beispiel wenn sie in die Pubertät kommen oder
Ja, auf jeden Fall. Die Kinder, die jetzt unter 12 Jahre sind, da ist natürlich noch die Kontrolle oder die Funktion der Eltern eine andere, als wenn die Kinder dann über 12 Jahre sind und in die Pubertät kommen. Was die Ernährung angeht, ich sagen, haben die Eltern natürlich noch mehr Einfluss bei denjenigen, die vielleicht noch nicht in der Pubertät sind. Aber grundsätzlich, ja, es geht immer wieder, auch bei der Initialschulung, wo wir erstmal erklären, was ist eigentlich, wo sind welche Nährstoffe enthalten oder wo sind welche Kohlenhydrate, in welchen Mengen und wie wirken diese Kohlenhydrate. Das bleibt unverändert. Da muss man vielleicht nach 2, 3 Jahren immer noch mal eine Wiederholung machen und das Wissen aufzufrischen. Und natürlich Jugendliche, die fangen dann an und sagen, ja, will autark sein. Ich bin ohne meine Eltern unterwegs. Da ist dann vielleicht auch eher noch mal das Thema Alkohol, Party feiern. Was muss ich da beachten? Ja, das Thema Genussmittel kommt dann mehr und mehr als Thema hervor. Ja.
Ja, du hast da jetzt schon viel die Eltern noch angesprochen. Hast du vielleicht für unsere Zuhörer, falls da Eltern mit Kindern mit Diabetes Typ 1 dabei sind, irgendwelche Tipps für den Alltag, die die vielleicht umsetzen können und mitnehmen können?
Für Ernährung allgemein?
Für Ernährung, Bewegung, was die Eltern da vielleicht bei den Kindern beeinflussen können?
Wir sitzen ja hier im Institut für Sporternährung
Ja.
und da würde ich jetzt einfach mir das Thema Sport mal rauspicken. Für Sport ist das Wichtigste für die Eltern, dass sie wissen, Sport und Bewegung arbeitet mit dem Insulin zusammen in die gleiche Richtung. Das bedeutet, Sport und Bewegung wird den Blutzucker senken. Und wenn ich das so erkläre, dann heben sich bei den Eltern meistens die Augenbrauen. Und dann, ja, können wir denn da tun? Und da ist das Wichtige für den Sport, dass man unterscheidet zwischen drei Phasen. Und zwar ist es, die erste Phase ist die vor dem Sport, die zweite ist die während dem Sport und die dritte folgt mit nach dem Sport. Und da gibt's die Vorsportphase. Da will man natürlich den Blutzucker so optimal haben, dass der Blutzucker während dem Sport nicht absinkt und eine Unterzuckerung, eine Hypoglykämie folgt. Deshalb möchte man erreichen, dass vor dem Sport der Blutzucker höher ist. Und da gibt es eine allgemeine gültige Faustregel. Guck mal, dass der Blutzucker, bevor du mit dem Sport losgehst, bei 150 Milligramm und höher ist. Wenn der dann nicht zu hoch ist, also darunter liegt, dann ist es so, dass man soll also wissen, eine KE, KE steht für Kohlenhydrateinheit, eine KE sind 10 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Kohlenhydrate erhöhen den Blutzucker um 30 bis 50 Milligramm pro Deziliter. Und für den Sport isst man diese Kohlenhydratmenge, ohne dass man dafür vorher Insulin injiziert hat, weil man weiß, diese Kohlenhydratmenge wird während dem Sport durch die Bewegung als Energie verbraucht. Esse ich eine KE für den Sport, rechne ich damit, dass der Blutzucker in etwa 15 Minuten um 30 bis 50 Milligramm pro Deziliter angestiegen ist. Bedeutet für die Phase vor dem Sport, ich muss kontrollieren, wie ist die Stoffwechseleinstellung, beziehungsweise wie ist der Blutzucker oder der Sensor Glukosewert. Und ich muss diese Sport-KE mit mir führen. Ich muss die sozusagen in meiner Sporttasche haben. Dann kann ich loslegen mit dem Sport. Dann sind wir schon bei der Phase während dem Sport. Während dem Sport, wenn man dann erstmal noch mal den Blutzucker, sollte man etwa alle 30 Minuten noch mal kontrollieren. Das heißt, man kann blutig messen, aber heute erlaubt Technik in der Diabetologie den Vorteil, dass man sogenannte Glukosesensoren tragen kann. Die messen mittlerweile alle 1 Minute, aber mindestens alle 5 Minuten messen die im Gewebe den Glukosewert. Und dann kann ich über ein Empfangsgerät oder über ein Smartphone den Wert ablesen. Und das hilft mir natürlich beim Sport extrem. Ich kann also da drauf gucken, alle halbe Stunde und sehe, ha, wie ist denn der Wert? Und gegebenenfalls alle halbe Stunde nochmal etwas essen. Denn in einer halben Stunde kann Bewegung etwa eine KE verbrauchen. Das ist die Regel für während der Aktivität. Dann sind wir schon bei der Nachphase. Nachdem ich Sport gemacht habe, wird der Körper, das kennen wir alle, Energie wieder auffüllen wollen, die er verbraucht hat. Und für die Phase nach dem Sport gilt, wir haben einen Auffülleffekt. Und zusätzlich haben wir eine verbesserte Insulinsensitivität. Also das Insulin, was in meinem Körper als Medikament wirkt, wirkt nach dem Sport noch besser. Das bedeutet, ich habe in der Zeit nach dem Sport eventuell tiefere Blutzuckerwerte oder Sensorglukosewerte. Und darauf muss ich auch reagieren können. Das bedeutet, ich habe auch für die Zeit nach dem Sport vielleicht meine Sport-KE zur Hilfe, die ich dann noch esse, wenn ich zum Beispiel nach dem Schwimmtraining mich in den Bus setze, um nach Hause zu fahren. Dann kann es sein, dass ich da noch zusätzlich was essen muss, damit ich auch da nicht unterzucker. Das bedeutet, auch für die Phase nach dem Sport habe ich meinen Sport-KE bei mir. Ja. Und wichtig noch zu wissen, wenn man dann drüber nachdenkt, wie lang ist denn die Phase nach dem Sport? Die Phase nach dem Sport, wir können es auch Regenerationszeit nennen, entspricht in etwa der Zeit, die ich Sport ausgeübt habe. Habe ich also 2 Stunden Schwimmtraining, beträgt die Nachsportphase auch 2 Stunden. Und in dieser Zeit muss ich eben sensibel sein für bestimmte Symptome einer Unterzuckerung. Das können sein, dass ich zitter, dass ich mich unwohl fühle. Aber ich will sagen, man sollte einfach seinen Stoffwechsel kontrollieren auch da.
Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, je länger die Sporteinheit ist, desto höher wird
Ja.
der Bedarf.
Ja, nicht unbedingt. Wenn man sich die Glukoseverläufe ansieht während dem Sport, stellt man fest, dass wenn ich mit dem Sport beginne, steigt erst der Blutzucker oder der Sensorglukosewert an. Das ist auch normal, der Körper ist in Aktivität. Adrenalin sorgt dafür, dass der Blutzucker ansteigt und über die Dauer fällt der Wert ab. Das ist aber total unterschiedlich, je nach Belastungsintensität. Deswegen ist unser Tipp für alle Eltern, Familien oder die Kinder, lernt euren Körper kennen. Es ist jetzt nicht mehr das Schwimmtraining, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Klar, Schwimmen ist gleich geblieben, Wasser ist immer noch nass, aber du lernst jetzt zusätzlich deinen Glukosestoffwechsel, deinen Blutzuckerspiegel kennen und wie dein Körper darauf reagiert. Bedeutet, ich habe ein lockeres Schwimmtraining. Ich bleibe jetzt mal beim Schwimmen als Bild. Ich habe ein lockeres Schwimmtraining, das ist mein Körper gewohnt. Blutzucker ist optimal eingestellt, ich brauche keine zusätzlichen Sport-KGs essen, alles läuft, funktioniert super. Ich habe plötzlich ein intensives Training, weil ich in der Trainingsphase, Aufbauphase bin, schwimme intensiv und plötzlich brauche ich nach 20, 30 Minuten nochmal zusätzlich Energie. Und das muss ich eben wissen. Das ist so ein bisschen, ja, man lernt seinen Körper eben neu kennen.
Bist du jetzt nochmal gut auf die Intensität, also auf die Wichtigkeit der Intensität der Sportart eingegangen, aber macht es dann auch einen Unterschied, ob es zum Beispiel eine Ausdauersportart ist, ob es eine Kraftsportart ist? Was muss man da beachten?
Ja, da gibt es tatsächlich schlaue Bücher, da steht das drin. Ja, was ich, die Intensität, die bei der, auch bei der Ausdauerbelastung, da gibt es tatsächlich Informationen, dass beim Krafttraining die Belastung höher ist für diese halbe Stunde und ich dadurch mehr Energie verbrauche. Und bei Ausdauersportarten eben besonders der Nacheffekt, also die Zeit nach dem, boah, die Regenerationszeit ist dann länger und der Körper ist sensibler. Also ich muss dann eher länger nach dem Sport darauf achten, dass dort die Blutzuckerverläufe konstant sind. Ja, Ausdauereinheit kann intensiv sein. Ja, ich weiß tatsächlich nur über den Unterschied Kraftsport und Ausdauersport, dass Kraftsport dann mehr Energie verbraucht während der Belastung als Ausdauersport. Beim Ausdauersport eben die Phase der Regeneration länger ist und dadurch ich viel länger sensibel sein muss für Unterzuckerung oder dagegen zu arbeiten.
Ja, das ist ja dann schon auch erstmal eine Umstellung, irgendwie, wenn man die ganze Zeit auf den Blutzuckerspiegel achten muss. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen dann, okay, dann bewege ich mich gar nicht. Wie würdest du das einschätzen? Was für Vorteile hat Bewegung vielleicht auch für Diabetiker?
Ja, das Argument. Und ich sag immer, wenn ich Zwillinge habe, der eine ist das Couch-Potato und der andere ist der Sportler. Und der Sportler braucht einfach weniger Insulin. Das Insulin als Mediker, der hat weniger Insulin an Bord. Und das Insulin, was er an Bord hat, arbeitet einfach besser. Und das Insulin, was ich zusätzlich an Bord nehme, man muss sich das so vorstellen, Insulin als Medikament wirkt. Hab ich viel Insulin, dann wirkt dieses Insulin eher länger. Habe ich weniger Insulin, dann wirkt das Insulin kürzer. Das ist ein Vorteil auch, was die Unterzuckerung und die Stabilität angeht, der Blutzuckereinstellung. Also wenn ich sportlich bin, aktiv bin, dann sind meine Verläufe, die Therapieeinstellung ist stabiler, gleichmäßiger, als wenn ich mich nicht bewege, immer nur mit dem Insulin versuche, Kohlenhydratmenge abzudecken. Das bedeutet, ich habe als Nichtsportler eher Schwankungen und muss auf die Menge des Insulins, was dann eben 4 bis 5 Stunden wirken kann, eher achten. Also Insulin hat mehr Einfluss auf meinen Tagesablauf, als wenn ich wenig Insulin habe, mit dem ich besser rechnen und wo ich die Dosierung besser kalkulieren kann. Deshalb ist meine Empfehlung, macht Sport weiter. Das ist gut, das stabilisiert die Einstellung und ist außerdem gesund.
Okay, sehr gut. Ja, ansonsten hattest du ja auch gesagt, beim Sport, da kommt es dann zu einer Hypoglykämie. Kann es auch sein, dass es vielleicht auch zu einer Hyperglykämie kommt?
Sehr, sehr gute Frage. Ja, sehr gute Frage. Sport und Aktivität ist erstmal im Fokus die Unterzuckerung. Die Hyperglykämie, das bedeutet, wir sprechen über dauerhafte Blutzucker von über 180 Milligramm pro Deziliter. Da gibt's eine Regel, und zwar, bevor ich mit dem Sport beginne, sollte ich, wenn der Blutzucker 250 Milligramm pro Deziliter beträgt oder darüber hinaus ist, sollte ich einen sogenannten Ketontest durchführen. Ketone entstehen durch den Fettabbau bei Insulinmangel. Wenn also jemand sagt, ach, ich habe den Podcast gehört und der Schöpke hat gesagt, Bewegung ersetzt Insulin. Ja, stimmt, aber da möchte ich noch die Informationen nachlegen. dass Sport und Bewegung nur bis zu 50%, also die Hälfte des Insulinbedarfs, ersetzen kann. Ich kann also darf mein Insulin niemals weglassen. Also wenn derjenige das missverstanden hat und sagt, ich spritze das Insulin nicht, dann wird er feststellen, dass er in einen Insulinmangel kommt und eventuell eine Stoffwechselentgleisung, eine sogenannte Ketoazidose erleidet. Ich kann also zwar mit Sport den Blutzucker senken, ist aber der Blutzucker über 250, muss ich einen Insulinmangel, eine Ketoazidose ausschließen. Das mache ich kann ich mit einem Test machen. Ich kann Ketone nachweisen im Urin oder im Blut. Da gibt es entweder Urinsticks oder Ketonmessstreifen, um diesen Test durchzuführen. Wenn ich diesen Test durchgeführt habe und der Test ist negativ, dann kann ich auch bei hohen Blutzuckern über 250 Sport nutzen, um den Blutzucker zu senken. Liegt allerdings ein Insulinmangel vor und Ketone sind vorhanden, dann darf ich keinen Sport machen, weil Sport fördert bekanntlich den Fettabbau, würde dann diesen Fettabbau, das Entstehen von Ketonsäuren verstärken und beschleunigt praktisch noch zusätzlich die Stoffwechselentgleisung, die lebensgefährlich sein kann. Deswegen, so würde ich auf Hyperglykämie reagieren. Also erst einen Test machen, ob Ketone negativ sind, dann Sport machen, um auch, wenn ich ein Negativergebnis habe, dann Sport machen, um den Blutzucker zu senken. Das ist gut. Ja, aber Sport führt nicht zu einer Stoffwechselentgleisung.
Okay. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag auch erzählen. Also, was sind Herausforderungen, die du gerade bei Kindern oder Jugendlichen beobachtest, die Diabetes Typ 1 haben?
Größte Herausforderung ist, dass man bei der Manifestation, also bei der Diagnose, als Eltern und als betroffenes Kind oder Jugendlicher überhaupt nicht absehen kann, dass die Diabeteserkrankung den kompletten Alltag betrifft. Das beginnt nach dem Aufstehen und endet mit dem Zubettgehen. Das Erkrankung an Typ 1 Diabetes ist wie ein Mantel, den man anziehen muss und den man nie mehr ablegt. Und es betrifft jeden Lebensbereich. Ob wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, wenn die Kinder in die Schule kommen, wenn die Jugendlichen gerade ihr Abitur machen. Es betrifft jeden Lebensbereich. Und das ist sehr schwer zu vermitteln. Mit Worten geht es gar nicht. Ich sage dazu immer, wir bereiten sie auf den Alltag vor. Wir sind nicht nur theoretisch, weil bei uns auf der Station lernt man Routinen und Abläufe kennen. Wir haben auch sogenannte Resozialisationstage, wo man dann über den Tag nach Hause geht, um mal wieder Kontakt mit dem Alltag aufzunehmen und dann abends in der Klinik übernachtet, bevor man dann entlassen wird. Und dann, so nenne ich das, beginnt die zweite Lernphase. Das ist dann notwendig, dann überträgt man alles das, was man gelernt hat und erfahren hat in der Station, auf seinen Alltag. Und das ist nochmal ein Riesenschritt. Wir versuchen da ganz viel Vorbereitungsarbeit zu leisten. Auch ganz banale Sachen, wo man dann sagt, machen Sie doch mal einen Tagesplan. Und die Eltern schauen dann, ist das jetzt eine Strafarbeit? Nein, es ist keine Strafarbeit, weil man dann schon diese Therapie in den Tagesplan mit integriert. Und sagt, schauen Sie, wie würden Sie das machen, wie würden Sie das machen? Und dann beginnt so ein bisschen das Kopfkino und die Vorstellung, wie setze ich das zu Hause um? Aber es ist trotzdem erstmal theoretisch. Dann folgt eben diese zweite Lernphase und die ist so, dass man lernt zum Glück von Tag zu Tag dazu und es erfordert Mut. Und ich sage immer, Hut ab vor den Eltern, die müssen es ja machen. Es bleibt ja keine Wahl. Sie können die Arbeit nicht abgeben. Und es ist eine immense Belastung. Gerade auch für junge Familien, die dann vielleicht zwei oder sogar drei Kinder haben. Vielleicht im Alter von 2, 3 und 5 Jahren. Und dann der Diabetes dazu. Und da bewundere ich die Eltern und ich freue mich immer, wenn sie mutig sind. Weil den Mut brauchen sie. Und es dauert etwa ein halbes Jahr, bis die Familien dann sagen können, ja, wir haben jetzt eine Routine. Also ich glaube, wenn mir jetzt Eltern zuhören, die würden es wahrscheinlich geben sie mir recht, es dauert ein halbes Jahr.
Danke für diesen Einblick. Als Person, die selber nicht davon betroffen ist, finde ich das schwer, von außen da reinzufühlen. Aber das hat gerade schon mal geholfen, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Und hast du vielleicht noch einen Tipp, den du den Eltern oder der Familie, den Betroffenen mitgeben kannst, wie die damit besser umgehen können oder sich erstmal in die Krankheit reinzufinden?
Ja, das ist sehr individuell. Jeder geht anders damit um. Ich finde immer gut, wenn die Familie Unterstützung hat aus der eigenen Familie. Und sicherlich gibt es viele Angebote von Unterstützungsleistungen außerhalb unseres klinischen Alltages. Da mag ich keine Empfehlung geben. Das sollen die Eltern, es sind ja mündig und sollen ihre eigenen Entscheidungen und Urteile treffen. Ich finde es immer gut, wenn man über alle Dinge, die man tut, noch mal eine Nacht schläft. Und wir sind ja als Ansprechpartner immer da. Das kommunizieren wir auch so. Und die Familien, das müssen sie wissen, sind ja alle 3 Monate bei uns in der Ambulanz. So ist es geplant. Und nach der Manifestation ist dieses Intervall, wo man dann noch mal zur Therapiekontrolle kommt, ist dieses Intervall von 3 Monaten etwas kürzer. Das bedeutet, nach der Entlassung, nach den 14 Tagen, 3 Wochen, sieht man sich das nächste Mal. Und wenn irgendwelche Fragen sind oder Probleme auftreten, wenden sich eben die Eltern an uns per Telefon. In der Regel hinterlassen Sprachnachrichten und wir melden uns dann dort zurück bei den Familien und versuchen natürlich zu helfen. Und ich denke, das kriegen wir auch hin.
Ja.
Ja, jetzt passiert ja auch relativ viel in der Forschung. Ich weiß nicht, ob du da auf dem aktuellen Stand bist, aber ja, was denkst du, was wird in der Zukunft vielleicht kommen, was auch dann Leuten mit Diabetes Typ 1 noch helfen könnte?
Ja, ich bekomme natürlich und wir, unser Team bekommt natürlich immer die Frage, auch diese Frage gestellt, was ist denn, geht denn das jetzt mittlerweile? Man hat ja damit Stammzellen und ich habe gelesen, und in Australien wurde das gemacht und da wurde das gemacht in den USA und aktuell ist es so, ich habe gelernt in meiner Tätigkeit, immer nur mit dem zu arbeiten, was ich gerade auch wirklich zur Verfügung habe. Der Wunsch der Eltern ist nachvollziehbar, weil sie die Krankheit bewältigen müssen und die Diagnose bewältigen müssen. Momentan ist am aussichtsreichsten die technische Entwicklung in der Diabetologie und gerade in der pädiatrischen Diabetologie. Das bedeutet, es gibt Alltagserleichterungen in Form von Sensoren, wie ich schon erwähnt habe, die eben die Sensorglucose, den Zucker in den Zellen messen können, alle 5 Minuten bzw. 1 Minute einen Wert anzeigen und mir dadurch auch den Alltag erleichtern und vor allem eben auch durch die Möglichkeit den Alltag erleichtern, dass diese Sensoren dann Alarme geben können, wenn die Blutzuckerwerte bestimmte Grenzwerte überschritten oder unterschritten haben. Also ich kann auch zusätzlich über einen Sensor vor einer drohenden Unterzuckerung gewarnt werden. Das ist natürlich für den Alltag, ich sag's mal salopp, der Game Changer. Zusätzlich zu der Insulin-Pen-Therapie gibt es die Möglichkeit der Insulin-Pumpentherapie, die dadurch punktet, dass man die Dosierung des Insulins viel individueller gestalten kann, auch viel individueller hinsichtlich der Insulindosierung. Und dann zusätzlich kann man diese Insulinpumpensysteme auch mit diesen besagten Sensoren koppeln. sodass der Sensor die Insulinabgabe je nach Bedarf steuern kann. Und in dieser Richtung, in dieser technischen Richtung, ist sehr, sehr viel mehr, ich nenne es mal Energie, also die Entwicklung geht sehr, sehr schnell, als dass jetzt neue Medikamente, neue Insulin produzierenden Zellen zu implantieren. Das ist eine Technik, die wird wahrscheinlich über die nächsten 20, 30, 40 Jahre möglich sein. Aber die Diabetestechnik selbst, in Form von Sensoren, Insulinpumpen, kleinere Sensoren, kleinere Pumpen, andere Steuerungssysteme, die schreitet ziemlich schnell voran, fordert aber auch die pädiatrische Diabetologie enorm, weil diese Technik muss man ja beherrschen. Und da gibt es nicht nur eine, da gibt es verschiedene Techniken. Und das ist unter anderem das, was Diabetesteams auch leisten müssen. Und ja, das ist so der Ausblick in die Zukunft. Vielleicht auch noch mal da, so aus meiner Perspektive. Wir bräuchten vielleicht noch eher einen ITler, der vielleicht dann auch noch mal beraten kann. Ja, aber permanent für die Auswertung etc. zur Verfügung steht. Gell?
Ja. Ja, dann danke dir auf jeden Fall für diesen Ausblick auch in die Zukunft, was da vielleicht noch möglich sein wird. Und ja, dann sind wir jetzt schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Möchtest du vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen die wichtigsten Punkte, die du jetzt aus diesem Gespräch rausziehen würdest, zusammenfassen?
Kann ich gerne machen. Typ-1-Diabetes ist eben eine insulinabhängige Erkrankung. Man braucht das Insulin. Insulin kann man nicht einfach weglassen. Insulin kann man auch nicht durch Sport allein ersetzen. Sport und Bewegung ist aber für die Therapie extrem wichtig und natürlich auch als Lebensqualität extrem wichtig für die Kinder. Und ich würde sagen, habt Mut, weiter Sport zu machen. Ihr müsst euch anstrengen ein bisschen, um euch da reinzufuchsen, wenn ich das mal so auf Hessisch sagen mag. Und ja, Diabetes ist eine Herausforderung, die man aber in der Gemeinschaft gut managen kann. Man kriegt das hin. Ich sage immer, Kopf hoch, es wird.
Danke dir für die vielen Infos, für das schöne Gespräch. Euch Zuhörern, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Decker zum Erfolg. Und dann bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.